ARD Sounds.
Am Ende war unser Auftrag vor Ort, mit meinen Männern und Frauen zu entscheiden, wer den Platz im Evakuierungsflieger bekommt und wer nicht. Ohne Vorgaben, ohne Dolmetscher und eigentlich auch ohne klare Handlungslinie.
Sagt Oberleutnant Marc Hinzmann. Er war vor 5 Jahren bei der Evakuierung von deutschen und afghanischen Ortskräften aus Kabul mit dabei.
Ja, morgen jährt sich die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan zum 5. Mal. Anlass für uns, nochmal auf die Ereignisse von damals zu blicken.
Wir schauen uns außerdem an, wie es in dem Land heute aussieht.
Und noch ein Jahrestag. Morgen vor einem Jahr haben sich Trump und Putin in Alaska getroffen. Was ist seitdem passiert?
Und kommt es zu einer neuen Flüchtlingsbewegung auf die spanische Exklave Ceuta?
Hallo, ich bin Karl Schreiber aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 14. August um 16 Uhr. Also ich habe die Bilder vom Flughafen Kabul in Afghanistan vor 5 Jahren noch im Kopf. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Karl.
Ja, ich kann mich daran auch noch gut erinnern, als verzweifelte Menschen sich am Flughafen Kabul von außen an Flugzeuge geklammert haben, mit der Hoffnung, irgendwie aus dem Land zu kommen.
Morgen ist es genau 5 Jahre her, dass die radikal-islamischen Taliban die Macht in Afghanistan übernommen haben.
Bis dahin war unter anderem die Bundeswehr noch in Afghanistan vertreten. Doch weil die Taliban nach Kabul vorgerückt sind, haben auch deutsche Soldaten ziemlich schnell das Land verlassen. Eigentlich sollte es ein geordneter Rückzug werden. Das hatte die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer betont.
Wir haben immer gesagt, wir gehen gemeinsam rein, wir gehen gemeinsam raus. Ich stehe für einen geordneten Abzug.
Doch es kommt anders. Tausende Menschen flüchten zum Flughafen Kabul. Dort beginnt die Bundeswehr mit der Evakuierung von deutschen und afghanischen Ortskräften. Mittendrin Oberleutnant Marc Hinzmann. Es ist sein erster Auslandseinsatz.
Es war eine brüllende Hitze und ein unfassbarer Gestank, der einen da entgegenschlug. Also ich kam mir vor, als wenn ich in einem Film wäre, also surreal. Um mir herum waren überall Soldaten, bewaffnet, schweres Gerät ist rumgefahren.
Mit seinen Feldjägern, der Militärpolizei, wird er am Nordtor des Flughafens eingesetzt. Dort soll seine Truppe eine Schleuse einrichten.
Am Ende war unser Auftrag vor Ort, mit meinen Männern und Frauen zu entscheiden, wer den Platz im Evakuierungsflieger bekommt und wer nicht. Ohne Vorgaben, ohne Dolmetscher. Und eigentlich auch ohne klare Handlungslinie.
Die Feldjäger prüfen, ob die Fliehenden einen glaubhaften Bezug zu Deutschland haben. Der Ansturm ist gewaltig.
Man selber versucht dann zu funktionieren. Man versucht, die Dinge nicht zu nah an sich heranzulassen, was aber unglaublich schwierig ist, wenn man eben Kinder, Mütter, Verwundete irgendwie vor sich stehen hat, die eigentlich letztlich ja alle nur vor dem Tod weglaufen.
Einige Afghanen, erzählt er, haben ein Papier mit dem Briefkopf des Bundestages dabei.
Letztlich stand in englischer Sprache drauf, wen es betrifft, begeben Sie sich zum Flughafen Kabul, mit diesem Schriftstück werden Sie ausgeflogen, die Bundesregierung. Und da bin ich sehr davon ausgegangen, das ist ein gefälschtes Dokument.
Nach 10 Tagen werden die Feldjäger abgezogen. Um seine Erlebnisse zu verarbeiten, schreibt Marc Hinzmann sie auf. Seine Notizen helfen ihm, als er 2024 vor dem Untersuchungsausschuss zum Afghanistan-Einsatz aussagt. Dort erfährt er, das Papier, das er in Kabul für eine Fälschung hielt, war echt.
Das hat mich natürlich schwer schockiert. Und als man mir dann gesagt hat, dass das Original ist, und ich wusste halt, wir haben Leute daraufhin auch abgelehnt, dann geht einem natürlich noch ganz, ganz viel durch den Kopf.
Die Bilanz des Abzugs insgesamt ist ernüchternd, wie der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Ralf Stegner damals zusammenfasst.
Dass es bessere Zusammenarbeit zwischen den Ressorts hätte geben können, dass der BND vielleicht ein bisschen aktuellere Lageeinschätzung hätte haben können, dass wir in Teilen zu viel Bürokratie anwenden, wo Humanität vielleicht stärker gefragt ist.
Marc Hinzmanns Erinnerungen an den Abzug aus Afghanistan sind auch als Buch erschienen.
Es ist keine Heldengeschichte am Ende. Es gibt auch eigentlich kein Happy End. Solche Einsätze sind eine hohe, hohe Verantwortung, die da getragen wird von der Politik und von der Gesellschaft.
Sogar Kasilaf war das mit einem Bericht zum Bundeswehrabzug aus Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban vor 5 Jahren.
Ja, morgen vor 5 Jahren, da haben die Taliban Kabul und damit Afghanistan erobert. Das Land war sowieso schon geschwächt. Naturkatastrophen, Dürren, Erdbeben, viele Jahrzehnte des Krieges und des Terrors haben Afghanistan gezeichnet.
Und angesichts der Lage im Land mag man sich die Frage eigentlich gar nicht stellen, aber hat sich in Afghanistan unter der Taliban-Herrschaft irgendetwas zum Besseren gewendet? Der Frage ist unsere Korrespondentin für die Region Lena Bodewein nachgegangen.
Bärtige Männer mit Gewehren und Munitionsgürteln, in Militäruniformen oder afghanischer Tracht. Die Taliban sind überall präsent. In Kabul, auf Provinzstraßen, an Checkpoints, selbst in Nationalparks. Risiko und Gefahren gibt es also kaum, anders als früher.
Das muss man ganz klar sagen, auch positiv sagen, ist, die Taliban waren ja damals die Widerstandsbewegung. Das heißt, sie haben für Unsicherheit gesorgt. Sie sind jetzt an der Regierung. Das Land ist sicher, ist relativ sicher.
So Stefan Recker von der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe.
Ja, und das merkt man tagtäglich auf den Straßen. Das merkt man auf den Märkten. Businesses, kleine Businesses können etabliert werden, können sich ausbreiten. Also das funktioniert ganz gut.
Wenn denn genügend Kunden kommen könnten, die Geld ausgeben können. Taxifahrer Darius klagt, dass sich kaum noch jemand Taxifahrten leisten kann. Alle fahren nur noch Bus, seit die Taliban an die Macht gekommen sind. Aber
es gibt sowohl positive als auch negative Aspekte. Gut ist, dass Straßen gebaut wurden und die Sicherheit gewährleistet ist. Da gibt es keine Probleme. Aber es gibt nur wenig Arbeit. Unsere Unternehmer sind nicht im Land, um zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Sie sind alle ins Ausland gegangen.
Die Taliban brüsten sich eines stabilen Wirtschaftswachstums. Mehr als 4% im vergangenen Jahr, das aber stark getragen ist von der Binnennachfrage. Und, so erklärt es die Afghanistan-Expertin Anvesha Ghosh, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Indian Council of World Affairs, essentielle Dienstleistungen wurden von den USA und von UN-Einrichtungen aufrechterhalten. Die Taliban ihrerseits haben durchgegriffen bei der Einnahmenbeschaffung oder auch bei den Zöllen. Diese Abläufe wurden geordnet. Die Korruption ist zurückgegangen. Das ist es, was man hört. Sie haben islamische Steuern eingeführt. Doch im Grunde basiert die ganze Wirtschaft auf Erpressung. Darüber hinaus erreicht die wirtschaftliche Entwicklung nur einen Teil der Bevölkerung, sagt Stefan Recker.
Große Teile der Bevölkerung sind und bleiben arm und werden auch ärmer. Und natürlich muss man dazu sagen, dass das Land strukturelle Probleme hat. Eine riesen Geburtenrate, eine sehr, sehr hohe Geburtenrate.
Asma Kakar hat früher als Journalistin für die BBC aus Afghanistan berichtet. Sie ist mit ihrer Tochter geflohen und lebt jetzt in Neu-Delhi. Sie kann sich die hohen Geburtsraten gut erklären. Die Taliban nutzen Frauen als Geburtsmaschinen. Sie bringen Kinder zur Welt, 10, 20, und die Männer sind stolz darauf. Sie sind stolz und sagen, oh, ich habe 8 Kinder, 8 Jungen. Wenn eine Frau ein Mädchen zur Welt bringt, bekommt sie nicht einmal etwas Gutes zu essen, denn sie hat ja ein Mädchen zur Welt gebracht.
You brought a girl.
Dann wollen wir jetzt hier im Podcast noch über einen weiteren Jahrestag sprechen. Morgen vor einem Jahr haben sich US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin in Anchorage in Alaska getroffen. Trump hatte Putin nach Anchorage zu einem Gipfeltreffen eingeladen. Es sollte darum gehen, wie man den russischen Krieg gegen die Ukraine beenden kann. Empfangen wurde Putin auf einem roten Teppich auf dem Flugfeld in der Stadt in Alaska. Das waren Bilder, die den russischen Präsidenten mit einem der mächtigsten Männer der Welt, nämlich Trump, gezeigt haben.
Ja, auch da kann ich mich gut erinnern, wie wir über die Bedeutung dieses Treffens der beiden Staatsmänner hier im Podcast und auch bei NDR Info im Radio berichtet haben. Bei dem Treffen damals wurde eine mögliche Waffenruhe für den Ukraine-Krieg nicht angesprochen. Russland greift auch ein Jahr nach dem Treffen in Anchorage nach wie vor die Ukraine an. Gleichzeitig hat man den Eindruck, dass Trump wohl nicht mehr alles glaubt, was aus dem Kreml kommt. Die Kollegen vom Deutschlandfunk haben mit Kiew-Korrespondent Florian Kellermann über dieses Thema gesprochen. Und die erste Frage war, welchen Anteil daran hat die ukrainische Führung?
Also die Ukraine insgesamt hat daran, würde ich mal sagen, den allergrößten Anteil. Denn Trump hat ja immer wieder auch das einfach übernommen, was aus dem Kreml kam und was eben auch dahin lief, dass die Ukraine überhaupt keine Chance habe, in diesem Krieg sich längerfristig oder zumindest mittelfristig zu verteidigen. Man hat es immer wieder an seinen Aussagen gemerkt, die Ukraine habe keine Karten, der ukrainische Präsident Zelensky habe keine Karten oder auch Russland werde ohnehin innerhalb von wenigen Monaten das Donezk-Becken im Osten der Ukraine vollständig erobern. Und das ist halt einfach nicht passiert. Also einfach die Fakten haben sich so gezeigt, dass sie dem widersprochen haben, was Putin ganz offenbar Trump zugeflüstert hat. Außerdem, die ukrainische Führung haben sie angesprochen, da habe ich schon auch den Eindruck, dass Zelensky sich bei Trump einigermaßen geschickt verhalten hat. Sie hatten ja schon eine Geschichte zu Trumps erster Amtszeit, aber auch jetzt wieder. Also er hat nie klein beigegeben, er hat immer gesagt, was Sache ist, er hat nie versucht, irgendwie um den heißen Brei herumzureden und hat sich eben auch nicht einschüchtern lassen.
Humanitäre und finanzielle Unterstützung für die Ukraine kommt nach wie vor von der Europäischen Union. Aber wie sieht es denn aktuell mit den USA aus, Karl?
Ja, wie unterstützen die USA die Ukraine? Auch das wurde Kiew-Korrespondent Florian Kellermann im DLF gefragt.
Zunächst mal die Unterstützung in der Sache, also bei den Treffen der G7-Staaten, NATO-Gipfeltreffen, da steht die USA jetzt wieder zumindest deklarativ an der Seite der Ukraine. Also sie unterschreibt diese Abschlusserklärungen, die die Ukraine unterstützen und auch eben die Hilfen unterstützt sie zumindest, auch wenn sie selber eben finanziell nicht mehr helfen. Sie unterstützt und fördert das, was die übrigen NATO-Staaten und die Partner der Ukraine geben. Das ist schon mal auf jeden Fall wichtig, dass sie eben auch hier die NATO-Partner dazu gezwungen haben, mehr Geld für die Verteidigung auszugeben und ein Teil davon eben auch an die Ukraine geht. Außerdem unterstützen sie die Ukraine weiterhin mit Satellitendaten. Sie unterstützen die Ukraine über ihre Firmen auch. Also Elon Musks Starlink ist wichtig für die ukrainische Armee und auch Systeme der künstlichen Intelligenz, mit denen einige ukrainische Drohnen ausgestattet werden, für diese Mittelstrikes, diese Schläge in mittlerer Reichweite, die stammen aus den USA. Das sind Firmen natürlich, das ist Privatwirtschaft, aber es würde nicht gehen, wenn das Weiße Haus hier irgendwie ein Veto dagegen einlegen würde.
Es gibt aber ja auch Lücken in der Unterstützung für das kriegsgebeutelte Land.
Ja, du sagst es, Astrid. Welche das genau sind, auch das schildert Florian Kellermann im Deutschlandfunk.
Ich spreche gleich die dramatischste Lücke an. Das sind diese PAC-3, also diejenigen Abwehrraketen für das Patriot-System, die dazu in der Lage sind, ballistische Raketen abzuschießen. Von denen hat die Ukraine praktisch keine mehr. Man weiß natürlich nicht genau, wie viel sie noch hat, aber es dürften nur noch sehr, sehr wenige sein, denn die Ukraine schießt fast keine oder beziehungsweise auch keine ballistischen Raketen aus Russland mehr ab. Und die USA kann diese Raketen einfach nicht mehr liefern oder will sie auch nicht mehr liefern, weil sie ihre Bestände eben stark geschrumpft sind. Und diese Lücke ist nicht zu füllen. Die Ukraine erleidet jetzt massive Verluste durch diese russischen Raketenangriffe. Also ich habe gestern mit einem Ökonomen gesprochen, der gesagt hat, die Schäden für die ukrainische Wirtschaft sind jetzt seit Beginn dieses Jahres schon doppelt so groß wie in den vergangenen 4 Jahren zuvor. Und diese Lücke können die Ukraine einfach nicht schließen.
Und wir bleiben thematisch noch in der Ukraine. Durch russische Angriffe sind offenbar in der ukrainischen Grenzregion Sumy 2 Menschen getötet worden.
Ein Privathaus wurde von 2 Drohnen in Brand gesetzt und zerstört. Das melden ukrainische Behörden. Bei den Toten handelt es sich demnach um eine 29-jährige Frau und ihren 9 Jahre alten Sohn. 4 weitere Menschen sollen verletzt worden sein. Und auch in der Stadt Smila in der Zentralukraine wurden nach einem Angriff 5 Verletzte gemeldet. Die Behörde sprach von einer massiven Attacke auf zivile Infrastruktur.
Ja, und dann noch zu einem Thema, das wir gestern hier im Podcast auch schon kurz besprochen haben. Der Andrang von vielen Menschen aus Marokko auf die spanische Exklave Ceuta vor 2 Wochen. Das waren ja wirklich heftige Bilder und Videos, die uns damals erreicht haben. Karl, warum sprechen wir da heute nochmal drüber?
Weil Marokko davor warnt, dass sich an diesem Wochenende wieder viele Menschen auf den Weg in Richtung Ceuta machen könnten. Vor 2 Wochen sind ja unter anderem so viele Migranten nach Ceuta gekommen, weil sich in den sozialen Netzwerken Falschinformationen verbreitet haben. Da hieß es, die Grenze sei offen, was faktisch nicht stimmt. Bei dem Versuch, nach Ceuta zu gelangen, sind mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen.
Ja, das ist wirklich traurig, zu was Falschinfos auf Social Media führen können.
Ja, absolut. Und jetzt kursiert im Netz der 15. August, also morgen, wieder gibt es Aufrufe, sich auf den Weg zu machen. Dieses Mal, da versucht auch die EU, Falschinformationen in den sozialen Netzwerken früher einzudämmen. Sabrina Fritz mit Reaktionen aus Brüssel.
Brüssel will keine Panik schüren. Die Aussagen zum kommenden Wochenende klingen eher beschwichtigend.
You were asking specifically about the 15th of August.
Wenn Sie den 15. August ansprechen, ist das für uns kein spezielles Datum. Wir müssen unsere Grenzen immer schützen, jeden Tag, zu jeder Zeit, hieß es diese Woche aus der EU-Kommission. Doch ganz so entspannt ist die Lage offensichtlich nicht. Denn die Behörden in Marokko haben vor verdächtigen und irreführenden Aufrufen gewarnt. Angeblich sollen am 15. August erneut tausende Menschen aus Marokko versuchen, nach Spanien zu kommen. Im Netz kursieren entsprechende Aufrufe.
Die Regierung von Sanchez wird mit 15 Millionen Euro helfen, um Einwanderer aus Ceuta willkommen zu heißen. Einige Städte in Spanien bereiten sich bereits darauf vor, große Zahlen von Einwanderern aufzunehmen. Diese Gelegenheit wird sich nie wiederholen und sie wird nicht wie die vorherige sein.
Heißt es in einem Reel mit inzwischen 30.000 Aufrufen, vor dem der spanische Faktenchecker Newtrail warnt. Wer es in die Welt gesetzt hat, ist aber, wie beim letzten Mal, unklar. Aber sicher ist, Meldungen auf Social Media haben dazu beigetragen, dass sich vor zwei Wochen zehntausende Menschen ins Meer gestürzt haben und in der spanischen Exklave Ceuta an Land gegangen sind. Über 100 haben dieses Abenteuer nicht überlebt. Ein solches Drama will die Europäische Union verhindern und hat sich mit den großen Plattformen wie TikTok, Instagram und Facebook anschließend zusammengesetzt. Das Ergebnis?
TikTok and Meta have activated crisis protocols, as you have just said, and have now put in place an ad hoc escalation and cooperation mechanism with fact-checker.
TikTok und Meta haben ihren Krisenmechanismus aktiviert und arbeiten mit Faktencheckern zusammen, so EU-Sprecher Ballas Uivari. Grundlage für den Notfallplan im Netz ist der Digital Services Act, kurz DSA. Er regelt, was die großen Plattformen in Europa dürfen und was nicht. In Europa sind TikTok und Co. für die Inhalte, die sie verbreiten, zumindest mitverantwortlich. Sie arbeiten deshalb mit Faktencheckern zusammen, die Falschmeldungen identifizieren. Im Falle von Marokko und Spanien sind das unter anderem die Nachrichtenagentur AFP und die spanische Organisation Newtrail, die Fake News aufdeckt.
The platforms get better information from the fact-checkers, so the fact-checkers can flag any harmful.
Die Plattformen bekommen die Informationen von den Fact-Checkern und können dann Nachrichten mit falschen Inhalten kennzeichnen, wie zum Beispiel einen möglichen neuen Ansturm auf die Grenze. Die Plattformen können reagieren und ihre eigenen Regeln umsetzen, hieß es in Brüssel. In den USA wurde die Zusammenarbeit mit solchen Faktencheckern inzwischen abgeschafft. Doch auch in der analogen Politikwelt haben die Ereignisse von Ceuta hohe Wellen geschlagen. Spanien und Italien kontrollieren gegenseitig ihre Grenze. Italiens Ministerpräsidentin Meloni und Mette Frederiksen aus Dänemark fordern eine noch strengere europäische Migrationspolitik. Auch mehr Beamte und mehr Befugnisse für die Grenzschutzbehörde Frontex werden gefordert. Darüber will die EU im Herbst entscheiden.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz. Bei mir im Studio war Karl Schreiber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Toll, dass ihr mit dabei wart.